An den letzten Sonntagen in der Gemeinde hier, speziell in der Sonntagsschule, ist ja von den Sonntagsschulleiterinnen das Buch Ruth durchgenommen worden. Sabine hat das gemacht und ich habe das ja schon mal erzählt, auch in unserem Bibi-Lesekalender für die Kinder ist auch diese Geschichte von Ruth eine Woche lang behandelt worden und die letzte Predigt von Moritz handelte auch von der Geschichte Ruth. Es sind ja zwei Bücher in der Bibel nach Frauen benannt. Das ist eine ist einmal die Ruth und das andere ist die Esther. Genau, zwei Bücher in der Bibel, die was denn einen Frauennamen tragen. Und eben, weil dieses ein Thema war in den letzten Wochen, hat der Jonas, ich weiß es nicht mehr genau, vor einer oder zwei Wochen, beim Frühstück vor der Schule dieses Thema angesprochen und hat die Personen, welche im Buch Ruth vorkämen, die Charaktere, mit dem Gleichnis vom Sämann verglichen, der das Feld bestellt. Dabei fällt der Samen, die Saat, auf verschiedene Orten vom Böden. Der eine Same ist auf dem Weg gefallen, der andere auf felsigen Boden, der eine Same unter Dornen und eben auch Same auf fruchtbarem Boden. Und Jonas verglich die einzelnen Personen aus der Geschichte von Ruth mit dem Boden aus dem Gleichnis. Aufgrund des Ausgangs der Geschichte von Ruth hat er Ruth gesehen, bei Ruth ist dieser Samen auf fruchtbaren Boden gefallen. Aufgrund ihrer Haltung gegenüber Gott und gegenüber ihrer Schwiegermutter. Orpa, die andere Schwiegermutter, oder vielleicht auch Naomi selbst, hat er verglichen mit dem Samen, der was unter Dornen fiel. Die Sorgen dieser Welt, diese Aussichtslosigkeit irgendwo in einer Situation und so weiter, hat er ihn verglichen mit dem Samen, der was unter Dornen gefallen ist. Das war eine interessante Überlegung von Jonas und habe so in der Form noch nie gehört und auch noch nie gesehen. Daher habe ich das ganze Buch Ruth gelesen. Das ist ja nicht recht lang, das sind ja nur 4 Kapitel, um ihm seinen Vergleich mit dem Gleichnis, so wie es Jonas ihm angestellt hat, zu überprüfen und auch anzuschauen, stimmt das, was der Jonas macht, oder war das überhaupt eine richtige Überlegung von ihm? Und wie ich das Buch Ruth dann so gelesen habe, sind mir dabei andere Aussagen in dieser Geschichte aufgefallen. Zum Beispiel im Buch Ruth, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13, lese ich jetzt kurz vor. Dort heißt es: Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über den Schnittern bestellt war, antwortete und sprach: Das ist die moabitische junge Frau, die mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Lass mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie blieb nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich an zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und gehe hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Haus, von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie einer deiner Mägde bin. Und dieser Text ist mir ins Auge geflogen. Mir hat das beeindruckt, wie Boas, der was auf das Feld gelaufen, geritten ist, gekommen ist, und wie er seine Mitarbeiter behandelt hat und wie er sie begrüßt hat. Der Herr sei mit euch, hat er zu einer gesagt. Und die Schnitter haben geantwortet, so nicht, oder ja, passt schon, sondern der Herr segne dich. Ich habe mir vorgestellt, oder vielleicht stellen Sie sich das mehrere vor, wenn ich in die Arbeit kommen würde und man würde mich so begrüßen. Ist eigentlich unwirklich, unvorstellbar. Wenn du reingehst bei der Tür, in meinem Fall bei der Firma Stieber, und dann sagt man, der Herr sei mit euch, der Herr segne dich. Man lacht eigentlich innerlich drüber. Und es war auch damals nicht üblich, dass so wer ihn begrüßt, als Herr, und auf der anderen Seite auch als wer Mitarbeiter seinen Chef praktisch. Es wird von verschiedensten Auslegen als wirklich besonders ihm bezeichnet und auch als unüblich bezeichnet. Und das zeigt auf der einen Seite die anerkannte und bekannte, auch außergewöhnliche Frömmigkeit von diesem Boas, aber auf der anderen Seite seine Arbeiter, seine Mitarbeitern. Und die Frömmigkeit zu ihm, dazu ist mir einiges auch von Boas, der hat sie im Gesetz von Mose gut auskennt, weil es ist dort bestimmt, dass die Ähren, welche beim ersten Schnitt einfach auf Zeiten fallen, runterfallen, runterrutschen, am Boden liegen bleiben sollen, eben für die Bedürftigen, wie in dem Fall eben für Witwen, für Waisen, aber auch für Fremde. Und auf die Reaktion von Boas gegenüber der Ruth, die was ja eigentlich eine Fremde war, und sie war nicht einmal einer für seine Mägden, sondern einfach wirklich nur eine Ausländerin, auf Deutsch gesagt, wie der mit Respekt gegenübertreten ist, wie er mit der geredet hat, wie er sich um sie gekümmert hat. Und auch auf der anderen Seite die Reaktion von der Ruth gegenüber diesen Herrn, sie hat ja da nichts anderes da, als wie das zeigt zu haben glaubt, was einfach ja, am Lingblim ist. Sie hat sich auch sehr wohl bewusst, wer sie war. Nämlich eine Fremde, eine Frau ohne Mann in einem fremden Land, die was halt das gerade irgendwie zusammengeklappt hat, das was halt wieder für einen Tag oder für zwei zum Leben gereicht hat. Ein Herr und ja, eine Fremde. Beide begegnen sie mit einer Art und Weise, mit einer Freundlichkeit, ja, mit einem Respekt, was man da rausliest, zwischen zwei Menschen, die was sie vorher nicht erkannt haben. Boas hat zwar gehört von ihr, über ihr ist einiges erzählt worden, was für ja, feinen Charakter, die Ruth ihm hat, weil sie mit der Schwiegermutter mitgegangen ist. Aber mehr haben die auch nicht gewusst voneinander. Und sie begegnen sich auf Augenhöhe. Und dann geht die Geschichte weiter. Und am Ende ist in diesem Buch ein Happy End, so wie man es halt von Filmen kennt oder in den meisten Filmen auch so ist, für alle, in dem Fall für Ruth, auch für Boas und Naomi, weil aus ihrem Geschlecht ist noch ein König David, sind ja die Urgroßeltern von David, und in weiterer Folge auch in diesem Geschlecht auch, aus dem Jesus Christus geboren worden ist. Und wie ich das so gelesen habe, ist mir die besondere Haltung von Boas zum einen gegenüber den anderen aufgefallen und auch der Ruth gegenüber den anderen aufgefallen. Und diese Haltung von ihnen kann man als sehr demütige Haltung bezeichnen. Diese Demut ist zum Erkennen an ihrem Handeln, an ihrem Tun, so wie sie andere behandelt haben, aber auch, wie sie selbst behandelt worden sind und wie sie diese Behandlung auch aufgenommen haben, empfangen haben. Eine demütige Haltung mit dem Spruch aus den Sprüchen, steht in Sprüche 29, Vers 23, eine demütige Haltung erlangt Ehre. Ein Demütiger erlangt Ehre. Und ihnen ist diese Ehre zuteil geworden, weil aus ihrem Geschlecht eben Jesus Christus, der versprochene Messias, gekommen ist. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Beispiel von Demut gehört. Und was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut. Hochmut wird auch mit Stolz bezeichnet. Es gibt verschiedene dazu. Und wenn die Bibel von Hochmut spricht, oder wenn die Bibel eben von Hochmut berichtet, oder davor auch warnt und auch Gericht über den Hochmütigen ausspricht, ist damit da der Stolz gemeint. Und wenn man die Bedeutung von Hochmut herauszufinden versucht, man braucht es nur googeln, tippt einfach Hochmut ein, man kommt an dem bekannten biblischen Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall nicht vorbei. Duden erklärt den Begriff selbst folgendermaßen, Hochmut bedeutet auf Überheblichkeit beruhender Stolz und entsprechende Missachtung gegenüber anderen und Gott oder Gott. So schreibt, steht es im Duden. Und dann mit der Begriffserklärung Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann wird dieser Spruch aus Sprüche 16, Vers 18 zitiert. Und das hat es nicht etwa einmal außer man ist gut, sondern das steht fast überall dabei. Hochmut wird so erklärt. Man kann auch zu Hochmut, Stolz, Anmaßung, Einbildung, Herablassung, Hochmütigkeit, eben Stolz, Überheblichkeit, Vermessenheit, Affektiertheit, Arroganz, eingebildet, Eitelkeit, selbstgefällig, Hofart, liest man auch in der Bibel, öfters, Suffisanz, Aufgeblasenheit, Wichtigtuerei, Übermut, das andere oder das alles sind Begriffe oder andere Begriffe für Hochmut und Stolz. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Man glaubt, mehr zu sehen, als was man wirklich ist. Die Katze schaut in den Spiegel, sieht einen Löwen, den König der Tiere. Aber es ist trotzdem nur die Katze. Und wo in der Bibel wird dieser Spruch, Stolz kommt vor dem Zusammenfall und Hochmut kommt vor dem Fall? Hochmut kommt vor dem Fall. Und wo in der Bibel wird dieser Spruch so deutlich sichtbar? Und wo dieser Fall, dieses Fallen selbst mit all seinen Konsequenzen bis auf den heiligen Tag, eigentlich bis zur Wiederkunft Jesu, was für Fall fällt euch da ein? Wo wird das so deutlich sichtbar? Bitte? Genau. Satan selbst, den komme ich später, aber ich habe jetzt als erstes den Sündenfall einmal hergenommen. Kapitel 3, ganz, wenn du die Bibel aufschaut, gleich auf die erste Seite. Der Sündenfall. Das ist ein Gemälde von Michelangelo. Noch zu lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, wird ihm dieser Sündenfall berichtet. Ich möchte nur ein paar Verse lesen, wo es heißt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, das hat Gott gesagt, esst nicht davon und berührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Da sprach die Schlange von der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das war die Aussicht. Ihr werdet sein wie Gott. Dir wird die Augen aufgetan. Du wirst sein wie Gott. Du hast die Chance, so zu werden, so wie Gott es ist. Sei doch nicht blöd. Ist. Zu glauben, dass das Geschöpf, das zweite Geschöpf auf Erden, der zweite Mensch auf Erden, so werden kann wie sein Schöpfer, dass er genauso klug sein kann oder klüger sogar sein kann und mit seiner Handlung eben diese Frucht durchzuessen, ist dieser Fall, dieses Fallen eingetreten. Hochmut, Stolz, die Anmaßung, es besser zu wissen als Gott. Es besser zu wissen als andere, es besser zu wissen als Gott. Wie schon gesagt, Hochmut bedeutet, auf Überheblichkeit beruhender Stolz und entsprechende Missachtung gegenüber anderen oder Gott. Der Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Der tiefe Fall, mit deren Konsequenzen wir alle heute noch zum Leben haben. Keiner von uns ist im Paradies. Eva wurde von der Schlange, dem Teufel, dem Vater der Lüge verführt und der Ausgang war die erste Sünde, dieser Hochmut, der was zu dieser Sünde geführt hat. Eben zu glauben, sein zu können wie Gott. Sich über Gottes Gebot sich hinwegzusetzen, es besser wissen zu können oder glauben, es besser zu wissen. Und so ihm der Ungehorsam gegenüber Gott und ihm diese Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und bis heute haben wir diese Folgen zu tragen. Und die Bibel ist nur weiterhin voll von Unrechten, von Sünden, die aufgrund des Hochmutes oder des Hochmutes von Menschen begangen worden sind. Kurze Zeit darauf später, die Sintflut, die Menschheit ist vertilgt worden. Es haben nur eine Handvoll Leute überlebt. Es war nur eine Familie, die was überlebt hat. Und aus dieser Familie, oder diese Familie, hat einen Auftrag bekommen, etwas zu tun. Und zwar sich über diese Erde auszubreiten, das Land zu bevölkern. Und wenn man sich die Geschichte überlegt, ich würde die Geschichte gar nicht groß nacherzählen oder noch vorne nachlesen, der Turmbau zu Babel, da haben die Menschen einfach was anderes vorgehabt. Da war einer dabei, das war der Erste, der was so eine Art König war, Gewalt hat, und Nomri, oder wie ist der? Nomri, glaube ich. Nimrod hat er geheißen. Der ist mit seinem Volk, mit seiner Sippe auf die Idee gekommen, eine Stadt zu bauen. Und in der Mitte von der Stadt bauen wir einen Turm. Gott hätte einfach da zuschauen lassen können, diesen Turmbau abwarten können, weil irgendwann waren sie an ihre physikalischen Grenzen gekommen, dass irgendwann nicht mehr hätte weiterbauen können. Dass irgendwann angestanden war. Bis heute haben wir nicht einen Turm oder ein Gebäude so hoch geschafft, dass das zumindest einen Kilometer hoch ist. Ich war auf dem zweithöchsten, Gerti war schon mal am höchsten, aber keins ist jemals einen Kilometer hoch. Die kämen an die physikalischen Grenzen, etwas zu bauen. Gott hätte nur warten müssen, bis dass das Ding irgendwann aufhört. Und dann hätten sie erkennen müssen, eigentlich kämen sie weiter. Aber das war nicht der Grund, warum das der Gott eingeschritten ist. Sondern der ursprüngliche Grund war einfach ihrer Ungehorsam und ihrer Hochmut gegenüber, es anders machen zu wollen, als was Gott ihnen gesagt hat. Wie schon gesagt, Gott befahl nach der Sintflut Noah und seinen Söhnen, dass sie sich über Erde ausbreiten sollen. Und während der Ausbreitung entschloss sich ein Teil der noch sintflutlichen Bevölkerung unter der Führung des mächtigen Nimrod, das war der Erste, was als König benannt wird, gleich nach Noah. Das war nur die dritte Generation nach Noah. Noahs Sohn Ham, aus dem Geschlecht Ham ist er. Die Ausbreitung zu stoppen und eine Stadt zu bauen als Symbol und Zentrum ihres Tuns, ihrer Einheit, ihres Wollens, ihres Schaffens. Und sie haben gesagt, wir bauen eine Stadt und in der Mitte bauen wir einen Turm, dass den jeder sehen kann, was wir gemacht haben. Und den haben sie nur deswegen gemacht, weil er ihm zu ihrer Ehre dienen sollte. Aber der Turm hat eben zwar zu ihrem Plan gehört, aber es war nicht die einzige rebellische Tat, sondern es war einfach einer Hochmut, der sie dazu führte, einer Stolz, sich Gott zu widersetzen. Und sie haben sich geweigert, sich weiterzuziehen und über die Erde sich auszubreiten. So wie es ihnen befohlen worden war. Und so haben sie diesen Auftrag von Gott verstoßen und haben sie gedacht, wir machen es anders. Einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, heißt es dort in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und dieser Turm sollte repräsentieren, wie mächtig und wie stark das sind. Aber so weit ist es einfach nicht gekommen. Sondern Gott hat hier auf ihre stolze, hochmütige Rebellion unverzüglich reagiert. Sie haben sich entschlossen, sesshaft zu werden. Was hat Gott gemacht? Er hat ihre Sprachen verwirrt. Die haben sie nach den Sprachen nachher zusammengeschlossen und haben weiterziehen müssen. Und der Auftrag Gottes, der ursprünglich gedacht war, die Erde zu bevölkern, der ist weitergegangen. Haben sie weiter ausbreiten müssen. Sie haben gar nicht ausgehen. Hochmut, Stolz, es besser zu wissen als andere, es besser zu wissen als Gott. Und so gibt es viele Geschichten, viele Begebenheiten und Berichte in der Bibel, in denen der Hochmut den Ursprung des Vergehens hat, der Teufel, Satan selbst, Moses hat schon gesagt, und seine gefallenen Chargen sind auch ihrem Hochmut verfallen. Sie haben sich aufgelehnt gegenüber Gott. Sie haben geglaubt, klüger zu sein als Gott und mehr zu sein, als was Gott ihnen zugedacht hat. Und dieser Hochmut von Satan wird auch sichtbar in der dritten Versuchung unseres Herrn Jesus Christus. Nachzulesen in Matthäus 8 bis 11, das lese ich jetzt vor, muss nicht der Stoffiere blauen. Matthäus 4, 8 bis 11, so heute. Dort heißt es, eben der dritte Versuch vom Teufel, von Satan, Jesus zu verführen. Dort heißt es, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm. Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Der Teufel wollte angebetet werden. Er wollte die Stellung von Gott einnehmen. Er wollte sich diese Anbetung erkaufen, erwerben, indem er das Schöne von dieser Welt, diese Reichtum, diese Herrlichkeit, diese Reiche Jesus vor Augen führte. Und Jesus bezeichnet den Satan, den Teufel selbst, einige Male, dreimal als Fürsten dieser Welt. Aber bei der Versuchung hat er ihm widerstanden. Es ist ihm nicht darum gegangen, dass die Herrlichkeit, er hat die Herrlichkeit vom Vater gesehen, er hat gewusst, was herrlich ist. Das, was der Teufel ihm gezeigt hat, das, glaube ich, das kann nicht recht beeindruckend gewesen sein. Weil er war bei der Schöpfung dabei, denn in ihm und durch ihn ist ja alles entstanden. Und der Satan mit seiner Dings, mit seinem Glauben, hat geglaubt wirklich, er kann mit dem, was er davor hat, Jesus da zu Fall bringen, indem er sein Reich, seine Herrlichkeit da Jesus vorgeführt hat und ihm diesen Platz oder diese Stufe von Gott einzunehmen, denn nur er ist ja anbetungswürdig und er will nur angebetet werden. Und mit dem hat er geglaubt, Jesus zu fangen. Mehr zu sein, als was ihm zugedacht ist. Mehr zu sein, was er eigentlich ist. Er glaubt, er ist höher als Gott oder gleich wie Gott. Darum soll er angebetet werden. Aber Jesus hat gekonnt und hat gesagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das sagt Jesus. Der Teufel hat sich für anbetungswürdig gehalten. Aber Jesus hat das klipp und klar verneint. Und wenn Jesus die Schrift zitiert, sich auf das Wort beruft, in dem Fall ein Wort aus dem 5. Buch Mose, du sollst deinen Herrn, deinen Gott, allein anbeten, dann sollten wir auch diese Schrift ernst nehmen. Da steht eben irrsinnig viel über Hochmut. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Genau das Gegenteil von Hochmut ist eben die Demut. Und von Jesus selbst können wir nur lernen oder sollen wir nur lernen, was Demut bedeutet. Sein ganzes Leben war dem Gehorsam gegenüber seinem Vater, gegenüber Gott unterstellt. Er suchte nicht seine Ehre, sondern die Ehre seines Vaters. Es ging ihm nur darum, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Gott groß zu machen. Dort heißt es einmal in der Bibel, und es fragten ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Einfach ein Spruch gewesen von einem Obersten da, guter Meister, er hat sofort gekontert, niemand ist gut außer Gott allein. Aber er doch auch ohne Schuld war. Niemand ist gut außer Gott allein. Nur die Ehre des Vaters gesucht. Und das war sein Bestreben, Gott dem Vater uns näher zu bringen, damit wir ihn besser kennenlernen können und damit wir auch bis auf den heutigen Tag immer besser kennenlernen. Drum, es steht geschrieben und es steht auch für uns vieles geschrieben. Und dies ist es gegangen, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du denn sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut diese Werke. Er hat immer Gott die Ehre gegeben und immer ihm den ersten Platz eingeräumt. Jesus sagt, es steht geschrieben. Und eben zu diesem Thema Hochmut, Stolz steht auch sehr viel in der Bibel geschrieben. Daher ist dieses Thema auch nicht zu versäumen. Dort heißt es zum Beispiel, denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Vorher schon gesprochen oder vorgelesen. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und Jesus selbst sagt, was aus dem Menschen herauskommt, dies verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung und auch Hochmut. Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und nicht umsonst wird der Hochmut, der im Lateinischen Superbia, das ist eben das lateinische Wort für Hochmut genannt, und den sogenannten sieben Hauptsünden, die katholische Kirche sagt, die sieben Todsünden oder Wurzelsünden, als erstes genannt. Im Psalm 10, Vers 4 heißt es, der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen, alles seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott, sagt der Mensch im Hochmut. Er weiß es besser, es gibt keinen Gott. Schau, wie viele Leute, dass wir da herinsitzen. Wir haben ja viel mehr Einwohner in Abführung. Warum? Interessiert keinen, jeder weiß es besser. Es braucht keinen Gott. Es gibt keinen Gott, sagen manche. Und so weiter. Ich kann es irgendwie auf Zeiten schieben. So schlecht bin ich da gar nicht. Ich habe da niemanden umgebracht. Liegen tut sowieso jeder. Schimpfen tut sowieso jeder. Und solche Sprüche hört man dann immer wieder. Aber trotzdem wissen wir, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn du durch mich. Punkt. Schluss aus. Dieses Wort zählt. Denn es steht so geschrieben. Und wir Christen, so wie wir jetzt da sitzen, wo sich ja alle in Österreich und auf der Welt treffen, glauben zwar, dass es Gott gibt, wir glauben, dass es einen Jesus gibt, dass es sein Sohn ist, dass wir durch Glauben an ihn gerettet sind, dass er in die Welt gekommen ist für uns gestorben ist, lebt, auferstanden ist, aber trotzdem gelten für uns die Warnungen genauso von Hochmut und Stolz. Und wir sind vor diesem Hochmut und Stolz nicht gefeit. Wir wissen es ja auch oft besser oder glauben es oft besser zu wissen. Oder wir glauben ja oft recht zu haben. Und wie oft schauen wir auf unseren Nächsten, auf unseren Mitmenschen runter oder herab? Auch Glaubensgeschwister, weil wir ihm glauben, es besser zu wissen. Das passiert in mir nicht, weil ich es besser weiß. Weil wir vielleicht dieses Problem nicht haben, weil wir das besser in den Griff haben als wieder andere und so weiter. Und dort, wo wir glauben, dass wir eigentlich Experten sind, wie zum Beispiel in unserem Beruf, in unserem Hobby, das was wir seit 20, 30 Jahren ausleben, keine Ahnung, und der Rest, wo wir Meter sind, wirklich Meter sind, da ist ja doch die Gefahr von Hochmut am höchsten. Was will mir denn der schon erzählen? Du isst schon 20 Jahre, oder mach ich schon 30 Jahre, und der macht es 2 Jahre. Was will denn? Hochmut oder Stolz wird als Schwester des Neids genannt. Während Neid dem anderen etwas nicht gönnt, ist es mit Stolz anders. Da meint man etwas zu haben, was ein anderer nicht hat, aber man denkt, dass es ihm auch nicht zusteht. Während Neid uns von dem anderen trennt, weil wir ihm neiden, ihm was er hat. Ist Stolz eine Haltung, die sagt, du hast es nicht, du hast es auch nicht besser verdient, denn wegen dem, was du tust und dem Verhalten und so weiter, das ist nicht okay. Und darum ist es so, wie es ist. Und darum wird auch Neid als die Schwester vom Stolz bezeichnet, daher auch umgekehrt. Neid stellt das in Frage, was der andere hat, Stolz dagegen zielt auf den anderen ab und auf mich selbst ab und rückt den anderen in schlechtes Licht, weil wir glauben, mehr zu haben als wieder andere. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig. So sagt das. Ich bin von Herzen demütig und lernt von mir. Jesus ist doch der Experte schlechthin. Er ist Experte in allen Lebensfragen. Er selbst ist er doch der Maßstab. Er selbst oder nur er weiß, wie es wirklich laufen soll und weiß es wirklich besser. Und dennoch sagt er von mir, lern von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Denn er ist ja zu uns gekommen und er ist uns begegnet, nicht umgekehrt. Wie würde er, Jesus selbst, dieses Thema Hochmut, Stolz in meinem Leben beurteilen, in deinem Leben beurteilen? Wenn jemand da gleich an einen anderen gedacht jetzt hat, der fällt mir sofort ein, dann darf ich schon die Alarmglocken läuten lassen. Wenn man denkt, das betrifft mich weniger, aber den wird er das sagen. Jesus sagt, ja, was siehst du den Splitter vom Augen deines Nächsten, was du selbst zu einem Pfosten im Auge hast? Das heißt nicht umsonst. Bei den Einsetzungsworten zum Abendmahl, der Mensch prüfe es aber sich selbst. Aber an was für Maßstab sollten wir uns denn prüfen? An was für Maßlotten prüft man sich denn? An dem, der was mir auf Glauben vermeintlich, der was schlecht ist als wir uns oder hochmütig ist? An wen, was ist der Maßstab? An wen soll man sich prüfen? Was würde Jesus da zu mir und zu dir sagen? Mir ist da schon einiges eingefallen, was er zu mir sicher sagen würde. Und manchmal, glaube ich, da ist vielleicht auch gut, den anderen zu fragen, was fällt dir eigentlich dazu mir ein? Wo siehst du das in meinem Leben? Oder ist dir da mal was aufgefallen? Oder, weil es ist ein Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild. Wie sieht mich der andere, wie sehe ich mich selbst? Okay. Man hat es gesehen an einem Bild von der Katze, die schaut in den Spiegel und sieht einen prächtigen Löwen drin. Entspricht da oft nicht der Wahrheit. Darum ist es oft gut, wenn er sagt, hey Freund, du bist nicht der Löwe, sondern du bist die Katze. Und oft kennt man sich auch schon am Begrüßen von unseren Mitmenschen, wie man den anderen achtet oder auch nicht achtet, missachtet, auf ihn herabschaut. In Philipper 2 heißt es, in Demut den anderen höher achten als sich selbst. Und darum hat mir dieser Gruß von dem Boas so gefallen, der was seine Mitarbeiter so gegrüßt hat, der Herr sei mit euch, und sie haben ihm geantwortet, der Herr segne dich. Was für ein Gruß und was für eine Antwort dazu. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen für dein Wort und ich danke dir, dass es geschrieben ist und dass es schon lange geschrieben worden ist und trotzdem nur seine Gültigkeit bis auf den heiligen Tag hat. Wir haben es am Freitag gehört, was früher Leute für eine Bibel bezahlt haben, was die uns aufgegeben haben dafür. was die für Bemühungen gemacht haben, das zu lernen, zu studieren, auswendig zu lernen und. Ich möchte Danke sagen, dass wir jetzt dein Wort gehört haben. Ich möchte einfach bitten, dass sie, ich will einfach nach deinem Maßstab richten und auch unter deinem Licht uns prüfen und das dann auch in Ordnung bringen und dich auch bitten darum, das in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist. Und bitte hilf uns dabei, Herr, so wie wir es gehört haben, zu dir zu kommen und von dir zu lernen. Ich bitte dich darum, Herr, und lass dies unser Gebet sein für die nächste Woche, dass wir zu dir kommen und von dir lernen. Ich bitte dich darum. Amen.